Wisst ihr was? Ich hatte heute wieder eine bahnbrechende Erkenntnis meiner selbst, meinerseits.
In welchem Bereich deines Lebens?
Psychologie.
Psychologie, oh, spannend.
Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und Bums.
Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.
Ist es dir gar nicht aufgefallen, dass ich Psychologie gesagt habe mit Z, Psycho, mit Z?
Doch, ich hasse das. Ich mache teilweise Podcasts aus, wo Leute Psychologie nicht aussprechen können. Und glaubt mir, ich weiß, dass ich auch manche Sachen falsch ausspreche. Aber das ist sowas, das macht mich wahnsinnig. Vor allem in True Crime Podcasts, wenn Leute das immer wieder wiederholen. Oh mein Gott, das macht mich so aggressiv.
Der Psychopath. Psycho.
Der Psychopath. Oh Gott, das ist so schlimm.
Also der Psychopath bin in dieser Folge ich.
Hör auf.
Sorry. Also eine psychologische Meisterleistung habe ich da gebracht heute, als ich spazieren war mit Kind und Hunden. Und in dem Moment, wo das Kind anfängt zu schreien, ich wieder komplett die Nerven verliere, im Sinne von, das habe ich mir richtig bei dir abgehört, dass ich dann so gestresst bin, dass ich dann auf einmal mir die Hundeleine dreimal aus Versehen irgendwo rumwickel. Mann, jetzt bleib doch mal stehen. Scheiße, jetzt nerv nicht. Boah, was ist denn hier? Dass ich auf einmal innerhalb von wenigen Sekunden mein Eskalationslevel auf 1000 hochschraube.
Auf einer Skala von 1 bis 2.
Richtig. Du hast es erfasst. Und da habe ich heute gedacht, was ist es eigentlich, was mich immer so richtig zum Schwitzen bringt? Und weißt du, was ich... Also ich weiß es jetzt.
Oh.
Es ist Hilflosigkeit.
Ist es wirklich Hilflosigkeit oder hast du davor Angst, dass du dir nicht selber helfen kannst?
Es ist Hilflosigkeit. Es sind die Momente, weil jetzt gerade aktuell habe ich mit meinem Baby so ein bisschen das Problem, dass sie Schreiattacken hat und ich zwischendurch richtig, richtig krass in Sorge war. Komme ich auch gleich noch zu, wir waren nämlich in der Notaufnahme. Und immer dann, wenn ich nicht deuten kann, was jetzt eigentlich los ist, was ja bei Babys relativ häufig der Fall ist, habe ich festgestellt, werde ich hilflos und das macht mich ganz, ganz, ganz wütend. Also nicht wütend auf sie, sondern ich komme in den Zustand, der sich anfühlt wie Wut, aber es ist Hilflosigkeit.
Frustration vielleicht eher, oder? Als Wut, weil du bist ja nicht sauer aufs Baby.
Ja, vielleicht reicht das sogar einfach nur zu sagen hilflos, weil das ist vielleicht auch für sich ein alleinstehendes Gefühl. Ich werde es mitnehmen zu meiner Therapeutin.
Ich bin gespannt, was sie sagt.
Krasseste Geschichte übrigens, die gerade passiert ist. Ich war mit Baby bei meiner Schwester, was schon mal sehr aufregend war, weil ich alleine mit ihr Bahn gefahren bin, über 4 Stunden. Und wir wissen beide, bei der Deutschen Bahn können daraus auch mal 40 Stunden werden, ohne Klimaanlage und ohne Bordbistro.
So.
Ja, ist auch wieder alles irgendwie passiert. Also Verspätung sowieso, aber das ist ja irgendwie schon normal. Darüber darf man auch sich nicht aufregen mehr bei der Deutschen Bahn, ist uncool. Hat mal einer zu mir gesagt.
Ach, ist das so?
Sind wir nicht darüber hinweg, uns über die Deutsche Bahn aufzuregen? Ich dachte so, nein.
Nein? Das war gestern, heute und wird es auch morgen noch sein. Einfach scheiße, das nervt. Vor allem, wenn du mal überlegst, was Zugtickets kosten, ey.
Ja, also dazu hat übrigens ein Mitfahrer mir gesagt, der aus der Schweiz kommt. In der Schweiz gibt es nur einen Preis, da gibt es auch keinen Sparpreis, da gibt es auch kein dies, kein das. Die kosten alle das Gleiche, kosten alle richtig viel, aber da läuft's, da funktioniert's. Aber die Bahn war gar nicht so mein Problem. Also es gab ein anderes Problem. Ich war halt bei meiner Schwester und es war toll, es war aufregend, es war anstrengend. Ich hatte natürlich die ganze Zeit Unterstützung. Also meine Schwester hat ein krasses Netzwerk aus Angestellten, nein, aus Freundinnen und Leuten, die ihr echt gerne helfen. Und so war ich natürlich niemals mit den Kindern wirklich alleine, sondern es war vielmehr so, dass ständig irgendwelche anderen Mütter aufgekreuzt sind und die Kinder irgendwie wegorganisiert haben oder umorganisiert, gebracht, geholt. Es war echt ganz cool.
Von wie vielen Kindern sprechen wir hier gerade? Weil es klingt so ein bisschen, als wären das 35 gewesen. Okay, na gut. Aber mit Baby oder ohne Baby? Also Baby,
mit Baby
plus 3
4.
Oder? Ja, aber das ist ja schon eine Challenge, weil das Baby allein ist schon eine Challenge.
Ja, und das Baby hatte vor allen Dingen schon auf der Hinfahrt wieder so krasse Bauchschmerzattacken. Das hatte sie jetzt in letzter Zeit öfter mal. Und wir dachten ja schon mal neulich, sie hatte Magen-Darm oder so. Also irgendwas ist da. Und irgendwie finde ich das alles ganz komisch und so. Und dann bin ich zu meiner Schwester gefahren. Und dann wurde das am zweiten Tag deutlich mehr, fand ich. Also sie verdreht sich dann. Wir nennen sie dann immer liebevoll Garnela, weil sie aussieht wie eine kleine Garnele, nur rückwärts. Sie dreht sich nicht.
Ich glaube, ich kenne kein Baby, das mehr Spitznamen hat. Also nicht, dass ich extrem viele Babys kenne, aber die hat schon verdammt viel.
Das stimmt. Also Garnela dann aber nur halt umgedreht, wie wenn eine Garnele halt ein Rückgrat gebrochen hat.
Cool.
Ja, geht so. Und dann mache ich immer die Windel auf und dann war da, ich kann das jetzt einfach mal so sagen, ich denke mal so, es ist ja jetzt nicht super peinlich jetzt für mein Baby, aber es war halt der Stuhl verändert und ein bisschen Blut war zu sehen und so ein bisschen schleimig war das. Unter Ärzten heißt das schleimige Blutauflage. Und mein Mann hat einen Bekannten, dessen Papa war mal irgendwie an der Kinderklinik Oberarzt, wie auch immer, also kennt sich irgendwie aus. Und dem hat dann A ein Video gezeigt von ihren Attacken, wie ich es jetzt mal nenne, also wie sie sich dann verdreht und wie schmerzhaft sie dann zu sein scheint, plus die Kaka. Und der hat gesagt, in dem Fall würde ich euch raten, in die nächste Kinderklinik zu fahren, jetzt nicht mit Blaulicht, aber auch nicht keine Stunde mehr warten. Das könnte eine Invagination oder ein Volvulus sein. Habe ich mir beides so gemerkt, einmal Volvo drin im Wort, einmal Vagina. Hat aber beides weder noch.
Ja, und was ist was?
Das weiß ich gar nicht so genau. Also das eine ist eine Ausstülpung im Darm.
Macht ja nichts.
Die gefährlich werden kann. Und das andere ist, glaube ich, so eine Darmverschiebung, da Darmteile vom einen Teil in den anderen reingeschoben werden. Ey, keine Ahnung, wenn das jetzt wieder ÄrztInnen hören, dann sagen die, ja, alles klar, Kessel hat es mal wieder nur so halb, also ich bin ja kein echter Arzt, deswegen google ich ja nicht, hat es mal wieder nur so halb verstanden. Aber ich habe verstanden, okay, das könnte ernst sein, weil alles mit dem Darm kann ja potenziell dann Darmverschluss und schwierig werden. Also bin ich abends um, ich glaube, was war das, 19 Uhr, habe ich mich auf den Weg gemacht, nachdem sie um 18 Uhr das letzte Mal was gegessen hatte. In die Notaufnahme Nummer 1 in Hamburg. Und ich komme da an und denk so, what the fuck?
Warum?
Es war schon bis zur Anmeldung eine Megaschlange. Also Megaschlange, keine Ahnung, es waren halt 8 Familien vor mir. Das fand ich jetzt viel für, hier kommt man hin, wenn man einen Notfall hat oder glaubt, einen zu haben. Und als ich dran war, sagte die Frau an der Anmeldung so, also da habe ich es erklärt und sie wusste auch sofort, worum es geht. Also sie kannte diese Begriffe, sprich sie wusste, dass das ein Verdacht auf einen Notfall ist. Und sagte dann, ja, einmal das hier alles ausfüllen, bla bla bla. Und dann können Sie da vorne mal warten. Ich muss Ihnen aber sagen, Wartezeit bis zu 7 Stunden.
Für einen Notfall?
Mhm. Aber mir wurde gesagt, das ist ein Verdacht auf einen Notfall. Sie so, ja, in dem Fall kann es sein, dass sich das früher schon mal jemand anguckt. Und dachte ich, okay, erstmal. Ja, ich bin dann erstmal losgegangen. Übrigens, Akku schwach. Also das Schlimmste, ehrlich gesagt, in so einer Situation fand ich im Nachhinein, ist ein schwacher Akku. Ich dachte aber auch, na gut, ich bin wahrscheinlich auch irgendwie in 1-2 Stunden wieder zu Hause. Gehe also diesen Flur lang und irgendwann wird mir klar, hier gibt's gar kein Wartezimmer, die Leute stapeln sich hier gerade auf dem Flur. Die saßen da auf so Liegen, die im Flur abgestellt waren. Teilweise gibt's das Gefühl, so Großfamilien, also auf jeden Fall schon Familienverbund viel und für mich auch überhaupt nicht ersichtlich, was jetzt mit den Leuten war, ne? Also was jetzt die Kinder haben oder auch nicht haben. Ich wusste nur, okay, das sind einfach viel zu viele Leute vor mir und ich kriegte langsam Sorgen um mein Kind und bin also nochmal zu ihr zurück und habe so ein bisschen peinlich Druck gemacht. Also meinte so, ey, ja, gibt's hier denn sowas wie ein Triage-System? Also ich weiß nicht, weißt du, was das ist?
Nach Wichtigkeit sortiert quasi.
Ja, genau, das, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, es gibt schon. Aber es bringt, also ja, aber sie müssen jetzt trotzdem warten.
Ich habe mal eine generelle Frage. Aha. Sind Säuglinge, die so klein sind, nicht immer bevorzugt?
Ich hätte es auch gedacht. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wer da sonst noch in irgendwelchen Zimmern gehockt hat, ne? Also kann ja sein, dass da schon 3 Ärzte auf 10 Säuglinge verteilt waren. In dem Moment habe ich da nicht so reflektiert drüber nachgedacht und dachte auch nur so, sorry, ich bin hier alleine. Voll verschwitzt, das war irgendwie der heißeste Tag überhaupt, es waren 27 Grad in Hamburg, frag nicht, was da auf einmal los war.
Cool.
In meinem kleinen Kleid und mein Kind im Schlafanzug, weil die ja schon auf dem Weg ins Bett war und mit so einem Notfallverdacht und sie hat aber gepennt zum Glück, ne? Also sie hat da nicht rumgeschrien und dann habe ich nochmal gesagt, ja, aber wie lange dauert es denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen und dann wurde die sofort ungehalten, ich glaube einfach auch, weil es für die wahrscheinlich, wurde sie schon zum 100. Mal bepöbelt, bespuckt, gefragt.
Natürlich. Komplett überarbeitet wahrscheinlich auch, ne? Also das ist ja einfach, ich denke mir immer, die Leute, die da hinterm Tresen sitzen, beziehungsweise das medizinische Personal, kann nichts dafür, dass deren Personalschlüssel einfach komplett am Arsch ist. Deswegen, mir tut es dann auch leid, aber ist natürlich schwierig, wenn du in der Situation mit schwachem Akku und noch schwächeren Nerven dann dahin kommst, eigentlich nur Hilfe willst und dann wirst du auch noch angefahren. Das sorgt ja noch mehr dafür, dass du noch unsicherer wirst oder dich noch hilfloser fühlst.
Genau, ich glaube, die Hilflosigkeit war auch mein größtes Problem. Ja, habe ich das nicht vorhin schon gesagt? Hilflosigkeit macht mich so irre?
Ja, genau.
Ah ja, cool. Ja, okay, das passt. Ich war aber auf die richtig sauer. Das hat es auch noch 2 Tage gehalten, bis ich das jetzt im Nachgang so ein bisschen irgendwie langsam empathisch her verstehe. Ich dachte aber trotzdem, in dem Moment, ich wünsche mir von ihr einfach Empathie. Hier steht halt eine Mutter mit einem kleinen Säugling, denkt, es ist todkrank. Und sie sagt dann so, ich habe Ihnen das jetzt schon mal gesagt, sehen doch, was hier los ist. Außerdem, ich muss jetzt hier erstmal mit meinem Computer klarkommen. Und ich dachte so, cool. Und ich sagte, ja, aber können Sie es mir ungefähr sagen? Also Stunde, 3 oder wie viel, weil sonst fahre ich ins UKE. Und sie so, nein, kann ich nicht. Und wie gesagt, ich muss jetzt erst mit meinem Computer klarkommen. Und dann habe ich ganz kurz überlegt und dachte, nee, das, ich habe so ein schlechtes Gefühl, hier zu bleiben. Und ich verlasse mich jetzt immer auf mein Gefühl. Ich fahre ins UKE. Bin also wieder ins Auto, alleine mit meinem Baby. Bin,
was
zum,
ist das UKE?
Ach so, Entschuldigung, Uniklinik Eppendorf.
Klingt wie so ein Sonderkommando der Kardashian-Kessel-Polizei. Ich fahre zum UKE ja. Und die kommen vorbei und die klären das hier.
Ja, man kennt das, weil da sind so die Besten der Besten. Und das ist so das, also sagt man immer so, UKE ist so
das
Standard.
Ist die Ultra-Kardashian-Elite. Und so. Die kommt und kloppt euch den Laden zusammen, Freunde. Und dann gucken wir mal. Weil Gewalt war doch immer eine Lösung.
Ja, habe ich irgendwann im Verlauf des Abends auch gedacht. Ich also los ins UKE und war um 9 da. Und stehe an der Anmeldung von der Notaufnahme und da sitzt da keiner. Ich denke mir so, hä? Habe in dem Moment natürlich auch nur gedacht, also, was ist denn hier los? Weißt du, so in dem Moment wieder so, ist hier, kann mir mal irgendwer helfen, so gefühlt. Und dann stand da so eine total, ja, die wirkte so auch so nach dem Motto, oh Gott, scheiße, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie so, ja, sorry, ich bin hier Studentin. Und die guckt dann auf irgendeinen Monitor, wo irgendein anderer Patient überwacht wurde. Und sagte, ja, es kommt aber gleich jemand und kümmert sich. Und dann kam eine Dame zur Anmeldung, die war ganz lieb. Also das war dann schon mal für mich, es fühlte sich schon mal 1000 Mal besser an. Und da gesagt, es guckt sich jetzt, also bei dem Verdacht gleich jemand das Kind an. Und es war wirklich so, ich glaube nach 10, 15 Minuten kam eine Krankenschwester oder eine Pflegerin und hat in so einem kleinen Räumchen sie untersucht. Und das Geile ist bei Bärbelchen, ja, wenn es sehr schlecht geht, schreit und brüllt die alles zusammen, ist nicht ansprechbar. Und wenn es sehr gut ist, geht, ist die zauberhaft. Ne? Du hast sie auch kennengelernt, die lächelt.
Die
ist so wach und so. Und die liegt dann da und ich stehe da voll verzweifelt. Und das Baby grinst aus dem Arsch. Ne? Ist voll gut drauf. Und sie dann so, ja, dann können Sie mal selber Fieber messen. Und ich schon so, oh, ich will das nicht selber machen, macht ihr das doch bitte. Ich so, ich habe das letzte Mal Fieber gemessen, als ich jetzt im Arsch gemessen habe, war es 34 Grad, das kann gar nicht sein. Also ich mache es auf keinen Fall richtig. Hab's dann aber gemacht unter Aufsicht und Temperatur war in Ordnung, Sauerstoffsättigung war in Ordnung, das hat sie irgendwie so am Finger so ein Ding angeklemmt. Und dann ist dann für die Erstbeurteilung schon mal, okay, hier ist niemand in absoluter Lebensgefahr. Das fand ich auf jeden Fall schon mal cool, aber trotzdem dachte ich, solange keiner eine Sonographie macht, sprich einen Ultraschall vom Darm, ist für mich immer noch nicht klar, ob das nicht doch eine lebensbedrohliche Situation ist. Also wurde mir auch so gesagt. Und dann ging's los. Dann durfte ich relativ zeitnah in eins der Behandlungszimmer und dann da auf eine Ärztin warten. Und ich kriege die zeitlichen Zusammenhänge wirklich nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, dass ich immer wieder auf den Flur gegangen bin, weil sie mittlerweile richtig krass geschrien hat, weil sie nämlich nicht nur Bauchweh hatte, sondern jetzt auch mittlerweile richtig Hunger. Also sie trinkt immer nur kleine Mengen, weil irgendwas ist ja nicht in Ordnung und das hält ja nicht so lange vor. Deswegen trinkt sie auch nachts zum Beispiel alle 2 Stunden, ne? Und dann bin ich.
Du hattest nichts mit oder was war das Problem?
Ich habe mir natürlich sogar meine Pumpen eingepackt. Ich wollte sie nüchtern lassen, falls sie operiert werden muss. Du darfst ja nicht operieren, wenn, oder es ist gefährlicher, jemanden in Vollnarkose mit einem vollen Magen zu setzen, weil dann können die
krass,
das aspirieren. Wie
du ja schon gedacht hast.
Ja, die ganze Zeit. Also ich meine, muss man vorstellen, ich war innerlich darauf eingestellt, dass mein Baby operiert wird und dachte schon, oh Gott, wie wird das für sie? Was mache ich dann? Wir sind in einer anderen Stadt. Wir sind so weit weg von zu Hause. Also ich war schon ganz weit in meinen Gedanken und deswegen war meine Verzweiflung auch schon weit vorangeschritten. Und so diese Szenarien, die einem als Mutter einfach durch den Kopf gehen. Oder auch wahrscheinlich als andere, also selbst wenn ich mit meiner Schwiegermutter, keine Ahnung, wem da wäre und dem geht der oder die, ach, also egal mit wem man da ist. Ich glaube, es ist immer schwierig, aber mit einem kleinen Säugling ist es völlig out of control. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, als sie richtig laut geschrien hat, dass ich die Tür aufgerissen habe, damit das über den ganzen Flur hörbar ist, weil ich dachte, vielleicht haben die mich ja vergessen. Weil, dazu muss man sagen, im UKE auf dem Flur war es nicht so krass wie in Altona. Also ich habe wohl mitbekommen, dass das Personal wirklich rund um die Uhr von einem Zimmer zum anderen, also die waren wirklich beschäftigt, aber ich dachte trotzdem nicht, dass die denken, es ist nicht so wichtig und dann die ganze Zeit andere dran nehmen. Also so ist man ja, man ist ja komplett egoistisch dann in der Situation, ne? Stehe ich auch zu. Und ach, das war auch so fies. Daneben saß irgendwie so ein Mädchen mit einem gebrochenen Bein. Also ich weiß nicht, jetzt irgendwie, irgendwo hat es die zerlegt. Die muss einen fiesen Unfall gehabt haben, weil die hatte auch mehrere fiese Schürfwunden. Und ich schätze, die war so 9 oder so, vielleicht auch 10. Und die hing bei ihrer Mutter auf dem Arm, hat auch so geweint und so. Und die war...
Oh nein, und die war auch nicht
die ganze Zeit, nee, die saß die ganze Zeit auf dem Flur, während ich dann schon die erste Stunde hinter mir hatte und dann irgendwann gesagt habe, kann jetzt mal bitte irgendwie die Ärztin kommen oder wie sieht's aus? Und dann kam die auch und hat so Untersuchung gemacht und meinte dann so, ja, nee, erstmal so, jetzt erster Eindruck ist okay, aber das müssten sich die Chirurginnen angucken, weil die ja auch also den Darm besser oder anders beurteilen. Sie würde jetzt erstmal Blut abnehmen. Und dann ist sie wieder raus.
Und das hätte man auch schon längst machen können im ersten Step, oder nicht?
Denke ich natürlich in dem Moment auch. Vor allen Dingen, als dann keiner wiederkam. Es hat dann wieder eine Stunde gedauert. Und da habe ich das erstmal die Nerven verloren. Und bin ich einmal auf dem Flur. Und ich war mal kurz davor, laut loszubrüllen. Kommt jetzt hier mal einer und hilft meinem Baby. Kam. Oh, also habe ich mich aber nicht getraut, weil ich dachte, es sind halt überall Patienten, wahrscheinlich in jedem Zimmer. Und die sind wahrscheinlich, also ich habe es mir einfach nicht getraut. Und es war auch in Ordnung, dass ich jetzt nicht komplette Furie wurde. Wurde ich dann irgendwann aber doch. Da sah ich nämlich mal einen Typen, einen Arzt, auf dem Flur rumstehen mit einer Pflegerin. Der hat da irgendwas einsortiert an irgendeinem Wagen. Also der war auch beschäftigt. Aber ich habe dann so ganz laut gesagt, ich brauche jetzt hier wirklich mal Hilfe. Also voll unter Tränen, mein Baby voll am Schreien. Der hat mich super erschrocken angeguckt. Ich weiß nicht, ob er sich erschrocken hat vor mir, also so nach dem Motto, oh Gott, oder er so, Alter, schon wieder eine Furie, eine Notaufnahme. Und auf jeden Fall kam dann zuckersüß, muss ich auch im Nachhinein sagen, jetzt wo ich wirklich alles nochmal hab sacken lassen, kam die dann zu mir, die Pflegerin, die war die ganze Zeit ganz, ganz, ganz lieb und hat mir erstmal eine Flasche Wasser und Taschentücher gebracht. Aber ich dachte so, ich will nichts trinken, ich will kein Taschentuch, ich will nichts haben, ich möchte, dass jetzt jemand meinem Baby hilft. Und dann sagte sie, ja, die Ärzte, wir bereiten schon alles vor für die Blutentnahme. Und da fühlte ich mich einmal ganz kurz verarscht, weil ich dachte, ey, dann sag doch wenigstens, sorry, hier sind so viele kranke Kinder gerade. Oder, ne, aber nicht so, ja, das dauert eine Stunde, eine Blutentnahme vorzubereiten. Dann kam auch irgendwann jemand, weil die machen Pieks in Finger und tröpfeln das in so ein Röhrchen. Und die haben auch keine Laborwerte gemacht, sondern die haben einfach nur geguckt. Ich weiß gar nicht, was sie da genau bestimmt haben, aber ich habe es auch da gar nicht mehr erfahren. Also ich wusste nur, okay, es wurde wieder etwas gemacht. Und dann verging wieder eine Stunde. Und dann kam irgendwann so, ich weiß nicht, so 11:30, weißt du, wieder eine Stunde ist jetzt übertrieben, aber warte mal, 9 war ich da, 10, 11, 11:30 kam dann ein neuer Arzt, der sich mir super nett vorgestellt hat und der wirkte auf mich auch super kompetent und der hat gesagt, er guckt sich jetzt auch nochmal das Baby an, er sei jetzt von der Nachtschicht und dachte ich, okay, warte mal, haben die jetzt hier, also entweder will die Erste nicht mehr zu mir kommen, weil ich so furisch bin. Oder die hatten gerade einen Schichtwechsel und macht da jetzt nochmal die gleiche Untersuchung. Weißt du, dann spulen sich so Sachen ab, wo du denkst, Alter, was macht ihr denn hier? Hat er keine Übergabe bekommen? Oder, ne, also so denkt man in dem Moment ja, dass man meint, oh Gott, dann ist sie vielleicht doch vergessen worden, weil der weiß noch gar nicht, dass sie schon untersucht worden ist. Der hat aber, glaube ich, auch wieder ein bisschen andere Untersuchungen gemacht. Also zumindest sah das alles nochmal anders aus. Der hat so hier drauf gedrückt, da lang gezogen, da dies gemacht, da das gemacht. Keine Ahnung, was er dann letzten Endes gemacht hat. Sagt dann, ach so, dem hatte ich dann schon mittlerweile die Scheiße aus der Windel aufbewahrt, wo auch Schleim drauf war, um ihm zu zeigen, hier und so sieht das übrigens aus, was er auch in Ordnung fand. Mich hat das komischerweise nicht beruhigt, dass er sagte, wirkt alles ganz gut, weil ich natürlich die ganze Zeit dachte, nein, mein Baby wirkt überhaupt nicht gut. Ist ja schön, dass diese ganzen Sachen, die ihr untersucht, alle cool wirken, aber mein Baby wirkt auf mich gar
krass,
nicht gut.
Oder?
Ja.
Das ist richtig crazy. Ja. Meinst du, das war, weil du schon so krass drüber warst, weil du einfach gar nicht mehr hören wolltest, dass alles okay ist, sondern einfach nur sofort
ich wollte, dass jemand
operieren
hilft.
Und dann wird wieder alles besser?
Ich dachte die ganze Zeit, die übersehen jetzt was, weil sie zeigte sich dann bei den Untersuchungen immer ganz gut und war relativ ruhig. Und wenn ich wieder mit ihr alleine war, ging es los. Vielleicht hat sie, also 100% hat sie auch gecheckt, dass ich nicht mehr gut drauf war. Das ist auch so schrecklich. Ich habe dann, wenn ich zwischendurch, ich musste zwischendurch heulen, weil ich irgendwie so verzweifelt war und habe sie dann dabei aber auf den Arm genommen, dass sie mein Gesicht nicht sieht. Also das ja auch noch, du versuchst ja dann, du möchtest ja für dein Baby ein Leuchtturm sein und ich war einfach nur eine kleine Heulboje.
Das Wrack.
Ja, das Wrack, das irgendwo so rumschippert auf weiter See und der Leuchtturm flackert da irgendwo und du denkst einfach nur so, nee, schaffe ich nicht mehr.
Werbung.
Ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht von dir.
Von mir? Spinn ich?
Nee, eigentlich nicht von dir, aber du hast ein bisschen zur Enttäuschung beigetragen, weil du hast mich richtig heiß gemacht auf geile Frühlingstage, geile Summer Vacation Days in irgendwelchen tollen, luftigen Outfits. Und weißt du was? Hier ist absolut nur Regen gewesen in Italien.
Dafür kann ich doch nichts.
Nein, dafür kannst du wirklich nichts. Dafür kann niemand was. Aber weißt du was? Ich war richtig froh, dass das Einzige, was ich eingepackt habe, was egal bei jedem Wetter geht, mein Brunnerschmuck war.
Und damit siehst du bei Regen, Sonne, Sturm, Schnee, Hagel immer geil aus. Ihr wisst, ich bin Brunner-Fangirl number one. Wer genau aufgepasst hat, hat vielleicht auch gesehen, dass ich am Tag vor der Hochzeit beim sogenannten Rehearsal-Dinner auch wieder Brunner getragen habe und davor und danach ja sowieso. Also man sieht mich selten ohne Brunner-Schmuck.
Ich wollte gerade sagen, es fehlt noch, dass sie Eheringe entwerfen, weil dann hättest du wahrscheinlich auch das so geschlagen.
Ich bin die Erste.
Ja, und du hast mich auch voll angesteckt. Ich finde die Sachen so schön und vor allem gibt's eine neue Kollektion, die Frühlingskollektion. Und ich habe mir schon Ohrringe bestellt. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und die anzuziehen. Sag mal, das bei Schmuck anzulegen. Das sind so Ohrringe, die sehen aus wie Knoten im Prinzip. Und die sind in dem Fall vergoldet. Sprich, die sind auch nicht so ultra teuer. Und ich finde, das ist, ach, das sieht so schick aus. Ich freue mich ganz doll, wenn die ankommen. Und ich habe ja auch, wie du auch weißt oder wie ihr auch wisst, ganz, ganz, ganz viele schöne Teile von Bruna. Und ich wurde auch wieder mal im Urlaub richtig oft drauf angesprochen, wo dieser wunderschöne Schmuck herkommt.
Und was ich liebe, ist, dass die Teile aus recyceltem Gold und recyceltem Silber hergestellt werden.
Genau.
Also ich finde, vom Look über die Materialien bis hin zum gesamten Konzept ist das einfach, ich finde es geil. Also Leute, schaut da mal rein. Wenn ihr noch den perfekten Schmuck für den Sommer sucht, werdet ihr da auf jeden Fall fündig.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr wie ich kein Nickel und diesen ganzen Scheiß vertragt, dann sind diese teils ja auch nur, in Anführungsstrichen, vergoldeten Sachen richtig toll. Die sind A, bezahlbar, finde ich. Preis-Leistung ist super bei Bruna. Und B, sieht es einfach richtig toll aus und es tut dann nicht weh in den Öhrchen.
Und vor allem auch zeitlos und hochwertig. Ich trage die Teile wirklich gefühlt rund um die Uhr und immer und seit Ewigkeiten. Ich bin Riesenfan. Lisa mittlerweile auch. Ich habe sie geinfluenced und wir euch vielleicht auch. Den Link zur Bruna-Website, den packen wir euch in die Shownotes. Wenn ihr da mal vorbeigucken wollt, könnt ihr jetzt einfach in die Shownotes klicken und damit sagen wir Werbung Ende.
Und dann hat er gesagt, jetzt gucken sich das nochmal die Chirurginnen an. So, und die fand ich richtig cool, muss ich ehrlich sagen. Die kamen dann irgendwann so gegen, ich glaube, Viertel nach zwölf. Also, nagel mich nicht fest, vielleicht war es auch halb eins, wie auch immer. Und die irgendwie waren die auf mich mega kompetent. Da waren so zwei geile Frauen, die kommen rein, zack, 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 haben sich miteinander abgesprochen. Du hast richtig gemerkt, so, okay, die eine hat noch mehr Ahnung als die andere und dann geht das so hin und her. Und dann sagte sie, ja, okay, fühlt sich alles, der Bauch fühlt sich super weich an, das ist super gutes Zeichen. Jetzt nehmen wir sie mit in die Sonografie. Und ich dachte, oh, das war ja das, was ich eigentlich sofort wollte.
Von Anfang an.
Ja. Und dann hat sie eine Sonografie gemacht, das ist so niedlich, dieser mini kleine Aufsatz, mit dem ein Ultraschall beim Mini-Baby gemacht wird. Das ist so niedlich auch irgendwie auf eine Art.
So wie der beim Frauenarzt, den man zwischen die Beine reingesteckt bekommt, so die Größe?
Nee, noch kleiner. Noch kleiner. Ich finde, beim Frauenarzt, den du reingesteckt bekommst, den finde ich ganz schön groß. Und dann war die auch super lieb und einfühlsam und sagte, sie haben alles richtig gemacht. Die Symptome deuten genau auf sowas hin, auf so einen Volvulus oder eine Invagination. Oder nicht, ich glaube, Volvulus hat sie ja gesagt, was weiß ich. Und das war ganz süß. Ich glaube, sie wollte mir damit sagen, dass ich mir nichts einbilde. Es kann sein, dass sich das spontan gelöst hat. Sie fragte, war denn mal ein Magen-Darm-Infekt im Voraus? Und ich so, ich glaube, sie hatte einen. Auf jeden Fall hatte sie Beschwerden und sie hatte auch leicht Fieber vor zwei Wochen. Ja, dann nochmal umso mehr kann es sein, dass wenn die Lymphknoten im Darm oder im Bauch geschwollen sind, dass sich da mal eine Schlinge drum legt. Von daher alles richtig gemacht. Sie haben es genau richtig gemacht, dass sie hergekommen sind. Das war natürlich lieb und gut, mir das zu sagen. Und dann sagt sie, von mir aus würde ich sie entlassen nach Hause. Das müssen jetzt aber nochmal die aus der Pädiatrie, heißt glaube ich Kinderkunde, ne? Die Ärztinnen müssen das jetzt nochmal entscheiden. Und dann ging bei mir wieder, dann dachte ich, nein, 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 nein. Es ist gleich 1 Uhr nachts. Zu Hause sind die drei kleinen Kinder meiner Schwester.
Allein?
Zwar ist meine, meine Mutter war da, Omi.
Oh Gott, aber ich hatte gerade schon komplett Ausnahmezustand.
ich wollte nicht, dass die morgens aufwachen und ich mit dem Baby noch im Krankenhaus bin. Ich dachte, es wird für die so verstörend und verängstigend sein. Ich möchte auf keinen Fall, dass die morgen früh aufwachen und ich nicht da bin. Habe wieder angefangen zu heulen. Und bin dann zur Anmeldung und habe gesagt, ich gehe jetzt. Also, und eigentlich musst du dir jetzt noch, glaube ich, schriftlich ein Entlassungsding geben lassen. Glaube ich, keine Ahnung. Ich habe nur gesagt, ich gehe jetzt, ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich will sie einfach ins Bett bringen, weil die war so fertig, weil da war es dann schon 1:15 und dieses Baby hatte seit 18 Uhr nichts gegessen. Das sind 7 Stunden. Und also und der Arzt hatte auch nochmal gesagt, der da kurz vor Mitternacht drauf geguckt hat, jetzt bitte auch nichts mehr geben, weil jetzt gucken ja die Chirurginnen. Und wenn jetzt wirklich was operiert werden muss, also jetzt, ne, jetzt noch kurz durchhalten. Oh, und dann habe ich sie mit ins Auto genommen, ein bisschen gefüttert, kam dann um 2 Uhr nachts zu Hause an, völlig fertig, irgendwie so in der einen Hand das Kind, in der anderen Hand, ich hatte ja schon eine komplette Tasche gepackt, also mit Klamotten, Milchpumpe und so weiter, falls wir da bleiben müssen. Und irgendwie den Autoschlüssel meiner Mutter und die macht mir echt so die Haustür auf und fängt an, mir irgendwas zu erzählen von wegen so, ja, hier morgen früh und mit Schlüssel und bla bla bla, weil die wollte am nächsten Morgen weiterfahren zu meinem Bruder. Und ich war dann so, ich würde mich freuen, wenn du einfach mal hilfst und mir jetzt irgendwas abnimmst, in Klammern am liebsten mich.
Ist so, trag mich ins Bett, Mama.
Ja, irgendwie so. Ich fühlte mich immer noch einfach super einsam und verlassen. Ich habe zum Glück das Handy auf die letzten Meter noch geladen, sonst hätte ich nicht mehr nach Hause gefunden, weil ich bin ja nicht ortskundig.
Oh,
das haben die mir alle, das haben die mir im Krankenhaus an der Anmeldung auch noch geladen. Also die waren wirklich super lieb. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe am nächsten Tag super gerantet bei Instagram. Aber gar nicht über die Leute, sondern eher über dieses System. Ich habe dann auch gefragt, bei auch unseren Followerinnen, habt ihr sowas schon mal erlebt? Und die erschreckende Antwort, 2000 Leute haben gesagt, ja. Und ich hab extra die Kommentarfunktion ausgestellt, weil ich dachte, ich bin überhaupt nicht mehr in der Lage zu kommunizieren und jetzt Nachrichten zu beantworten. Aber ich habe hunderte Nachrichten bekommen, dass das traurige Realität ist und dass ich sogar noch richtig gut drangekommen bin, dass ich innerhalb von 3 Stunden mehrere Ärzte gesehen habe. Die haben mir sogar Wasser und Schnuffeltücher gegeben. Und eine Sonografie hat sie auch noch bekommen. Also ich habe haarsträubende Geschichten gehört von Babys, die mit Fieberkrampf da reinkommen, die 5 Stunden in der Notaufnahme rumliegen, schon fiebrig, weggetreten sind und so weiter, wo einfach nichts passiert, weil keiner kann. Weil es nicht genug Personal gibt oder, ja.
Es ist ja nicht so, als würden die in der Kaffeeküche sitzen und irgendwie Däumchen drehen, sondern es sind einfach viel zu wenige. Also es sind, sondern der Schlüssel, der Personalschlüssel ist einfach nicht ausreichend für den Bedarf. Und das ist ja egal, ob du in den großen Städten bist oder in den Kleinstädten. Ich weiß noch, in dieser klitzekleinen Kleinstadt, aus der ich komme, beziehungsweise aus dem Dorf neben dieser Stadt, saß ich auch schon mal stundenlang in der Notaufnahme. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe schon gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte mal richtig schlimm Norovirus.
Scheiße.
Ja, also weil ich glaube nicht, dass es mir vorher oder nachher noch mal so schlecht ging. Ausgeklammert Periodenkrämpfe. Aber ansonsten, das war so schlimm. Und da kam ich direkt dran. Aber wahrscheinlich auch, weil die nicht wollten, dass ich das ganze Krankenhaus anstecke.
Aber wussten die, dass du Norovirus hast?
Ich war schon bei der Ambulanz tagsüber, weil, rate mal, wann das war.
Sonntags, mittags.
24. Dezember. Und ich musste dann schon tagsüber zur Ambulanz und die haben mir Mittel gegeben, mit denen du nicht mehr brechen kannst, rein theoretisch. Und ich habe trotzdem, es ging in alle Richtungen und es hat nicht aufgehört. Und dann wussten die, als ich ins Krankenhaus gekommen bin und mein Papa oder meine Mama, ich weiß es nicht mehr, ich war so neben mir, als sie gesagt haben, das Kind, in Anführungszeichen, da war ich schon weit über 20, die hört nicht auf, sich in alle Richtungen zu ergießen. Dann wussten die schon, das kann nicht normal sein bei der Medikation, die ich schon drin hatte. Und dann haben die sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt. Die meinten aber dann auch, nehmen Sie Ihr Kind doch wieder mit. Und dann bin ich auf dem Parkplatz ohnmächtig geworden, habe mir noch schön den Kopf ans Auto geschlagen. Oh weil Gott. Also ich konnte gar nichts mehr. Also das ist wirklich Magen-Darm 3000. Und dann habe ich Weihnachten isoliert in Quarantäne, was damals ja noch gar kein Begriff für mich war, ganz alleine. Die haben mir sogar schon nur das Frühstück vors Zimmer gestellt, weil keiner reinkommen wollte, im Krankenhaus verbracht. Das war richtig schlimm.
Wie, du hast im Krankenhaus liegen müssen, deswegen?
Ja.
An Tropf oder was?
Ich konnte, also mein Kreislauf war komplett weg. Ich habe nichts drin behalten. Ich musste an Tropf, weil ich so ausgetrocknet war, innerhalb von 24 Stunden.
Es geht übrigens gerade wieder rum.
Rosine.
Der Neurovirus geht gerade wieder rum, habe ich gehört.
Oh Gott, also wirklich, ich würde das meinem schlimmsten Feind nicht, dass ich Feinde hätte, aber das ist wirklich, also Magen-Darm an sich ist ja schon schlimm, aber dieser Norovirus, ich kann das nicht in Worte fassen, du denkst einfach, deine Organe verlassen deinen Körper in jede Richtung, also das ist so schlimm, so schlimm.
Arme.
Und irgendjemand meinte mal zu mir, ja, ich glaube, ich hatte auch mal den Norovirus, das war so und so, wo ich mir denke, so, nee, also wenn du den Norovirus
sorry, nicht
hast,
mein Norovirus, das ist nicht mein Norovirus. Nee.
Du wirst es, Elisabeth, du wirst es noch merken. Du wirst es merken, wenn es der richtige Norovirus ist.
Aber weißt du was? Ich habe mich dann halt auch gefragt, woran liegt es, dass, okay, du hattest jetzt da richtiges Schwein und außerdem bist du ja auch ohnmächtig geworden.
Aber auch schon nicht. Ja.
Ja, und Also ich war auch schon mal wegen Scheiß, was heißt wegen Scheiß, Reitunfall in der Notaufnahme und sollte dann, wenn der Finger blau wird, zurückkommen in die Notaufnahme. Das heißt, ich war 2 Wochen später da und das ging relativ schnell und das ist nichts für die Notaufnahme gewesen, aber die haben mir das damals so gesagt. Ach, ihr kennt doch die Geschichte, Finger in Po, Mexiko. Ich habe mich gefragt, also warum ist das so? Und es haben ganz viele geantwortet, dass zum einen ein Riesenproblem ist, dass Menschen das Prinzip Notaufnahme nicht richtig verstehen.
Ey, wegen jedem Scheiß. Als ich damals, ich glaube, ich habe 7 Stunden in der Notaufnahme verbracht und das klingt jetzt vielleicht weird, aber ich weiß gerade akut, es fällt mir bestimmt später wieder ein, ich weiß gar nicht mehr genau, warum das war. Vielleicht war es auch gar nicht so schlimm, vielleicht war ich auch einfach nur zum Spaß da, aber da hat die Dame an der Rezeption einen Mann komplett zusammengefaltet, die hat komplett die Kontrolle verloren, die war richtig aggressiv, die hat gesagt, und mit ihrer Erkältung, da gehen sie jetzt nach Hause. Der so, aber mein Hals tut wirklich richtig weh. Das war wie so eine Männergrippe, der sah, natürlich kannst du das immer nur von außen beurteilen, der sah aber normal aus und meinte, ja, er hat so leichte Erkältungssymptome und es wäre wirklich gut, wenn ihm jetzt jemand Halsschmerztabletten verschreibt und die ist komplett ausgetickt an der Anmeldung.
Hey, die kann man sich doch einfach in der Apotheke holen.
Ja, natürlich, aber dann muss er ja dafür bezahlen.
Aha, ja, okay. Also es gibt ja so ein so Grafiken passend dazu. Also klar, es gibt immer Situationen, da hältst du es nicht mehr aus, weil es dir schlecht geht. Das ist nämlich dann ein Fall für den ärztlichen Notdienst, kann das sein?
Notdienst?
Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht.
Da war ich mit dem Norovirus. Ich hätte ja auch rein theoretisch direkt ins Krankenhaus gehen können, aber ich kenne das auch so, wenn das jetzt kein Notfall ist, im Sinne von, ich muss jetzt gleich operiert werden oder das muss jetzt sofort gecheckt werden mit, keine Ahnung, wie nennt man das, MRT oder weiß der Kuckuck was, dann geht man zum ärztlichen Notdienst.
Ich wusste das nicht. Ich finde es gut, das jetzt zu wissen. Ich hatte sowas persönlich aber auch noch nie. Einmal konnte ich nicht mitsprechen, da haben die mich einfach mit dem Krankenwagen dahin verfrachtet und jetzt mit dem Baby war das für mich ein Notfall für den Notdienst. Also für die Notaufnahme. Dann glaube ich, und da muss ich jetzt echt aufpassen, wie ich es formuliere, dann glaube ich, dass es Familien gibt, die noch, in Klammern noch, oder keinen Zugriff auf unser System haben, weil sie vielleicht noch gar keine Aufenthaltsgenehmigung haben und so weiter. Also so genau kann ich es nicht einschätzen, aber die nur diese Möglichkeit sehen oder haben. Da habe ich auch vollstes Mitgefühl und Verständnis, aber das ist halt nicht deren Schuld, aber das ist halt auch irgendwie dann eine Problematik der Politik in irgendeiner Form.
Also auch ein Fehler im System.
Voll.
Einer von mehreren.
Und dann Leute, die vielleicht denken, dass sie sterben, obwohl sie nur eine Männergrippe haben, aber nichtsdestotrotz sind die Arbeitsbedingungen ja einfach auch so unterirdisch. Ich meine, darauf wird seit Jahren aufmerksam gemacht und ich muss ehrlich zugeben, solange es mich nicht betroffen hat, hatte ich da Empathie für. Dass es für die Leute scheiße ist, aber habe nie die Tragweite gesehen, dass es für uns alle ein Riesenproblem ist, wenn keine Leute mehr in der Pflege arbeiten wollen, sei es PflegerInnen oder
natürlich.
ÄrztInnen. Ich glaube, das wird nicht cooler in Zukunft, weil, ganz ehrlich, ich habe mich mega beschwert, ich habe super rumgemeckert, die Leute haben schon alles gegeben. Warum soll man diesen Job machen? Das Geld ist nicht mal geil am Krankenhaus. Why? Dann kann ich total verstehen, dass die Leute sagen, ey, dann mache ich einen Facharzt zum plastischen Chirurgen und gehe irgendwo der Frau Schmidt die Fresse botoxen. Habe ich doch mehr von, als wenn ich irgendwo in der Notaufnahme sitze und mich anschreien und bespucken lasse und sowieso nicht viel machen kann, weil wir viel zu wenig Leute sind.
Und jetzt verdient ja ein Arzt im Vergleich zu medizinischem Fachpersonal wie Pflegerinnen noch deutlich mehr. Also, ich mir denke, da würde ich mich doch lieber für ein nettes Gehalt in irgendeinem Büro sitzen, als mich dann mit keine Ahnung wie viel tausenden Überstunden jeden Monat, mit ganz furchtbarer Schichtarbeit da durchs Krankenhaus zu quälen jeden Tag. Also klar, ich denke, die meisten Leute machen das aus Berufung oder weil sie einfach helfen wollen, weil das, also wenn du den Drive nicht hast, dann hältst du es glaube ich gar nicht aus, weil das ist einfach wirklich ein richtig tougher Beruf.
Mhm.
Aber ich frage mich halt auch, wie lange die Leute das körperlich aushalten sollen, weil wenn du mal überlegst, alleine wenn du jetzt mal nicht in der Notaufnahme bist, sondern in der normalen Station, wenn da Fälle sind, die sich vielleicht nicht selber bewegen können. Nehmen wir mich jetzt zum Beispiel. Ich hatte doch die Hirn-OP, als mir mein Tumor rausgenommen wurde.
Mhm.
Und ich konnte 2 Tage lang, also 48 Stunden, von denen ich auch nichts mehr weiß, nur im Bett liegen und vielleicht mal nach einer Bettpfanne fragen. Das war's. Und wenn irgendwas war, mussten die mich hochheben, rumdrehen.
Ja, was das für ein Aufwand ist.
Ja, und ich bin ja jetzt ein kleiner Mensch. Das müssen die auch mit erwachsenen Männern machen, die 2 Meter groß sind. Und wo ich mir denke, das ist ein körperlich so krasser Job. Also nicht mal nur Notaufnahme, sondern diese ganze Pflegegeschichte. Und das, auch wenn du nur in Anführungszeichen 30 Stunden die Woche arbeiten würdest oder 15 Stunden, aber das mit den ganzen Überstunden Vollzeit, wie soll das funktionieren langfristig? Die Leute machen sich kaputt und sind schlecht bezahlt.
Ja, das geht gar nicht. Weißt du, dann hat mir eine Followerin geschrieben und ich konnte das so nachvollziehen, die gesagt hat, ja, weißt du, und irgendwie so jeden dritten Tag hält der Wieselski sein Gesicht in der Tagesschau in die Kamera und die Deutsche Bahn streikt sich ein ab, aber also klar, das ist auch ein bisschen Whataboutism, aber ich kann das verstehen, weißt du, dass dann so Leute in der Pflege stehen und sagen, geil, während der Corona-Zeit haben sie alle geklatscht, dann gab's wurde mal ein Bonus versprochen, ich weiß nicht mal, was daraus geworden ist und ansonsten bleibt's scheiße. Aber da passiert nichts. Die Pflege braucht irgendwie mehr Lobby.
Ich habe in einer Firma gearbeitet, wo es auch eine Gewerkschaft gab und uns ging es eigentlich allen ganz gut. Also wir haben im Vergleich zu diesen großen Firmen auch nicht crazy viel verdient, aber die Leute, die in diesen Gewerkschaftstarifen drin waren, die haben für nicht den stressigsten Job auf der ganzen Welt wirklich viel Kohle verdient und dann haben die trotzdem gestreikt, weil natürlich wird alles teurer und natürlich müssen dann auch entsprechend die Löhne hochgehen und ich finde es auch gut, dass man für sein gutes Recht auf die Straße geht.
Genau, ja.
Aber im Vergleich finde ich das halt einfach so crazy.
Ja, also ich will jetzt auch überhaupt nicht irgendwelche Leute, die Lokführerstreiks, whatever, befürworten, irgendwie an Pranger stellen. Ne? Also nicht falsch verstehen. Aber
nein,
wir brauchen diese Menschen, Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen, Ärzte, die uns unseren Arsch retten, weil man sieht jetzt schon, wenn man in die Notaufnahme geht, was passiert, wenn es davon immer weniger Leute gibt und es sind jetzt noch Wartezeiten. Irgendwann, also ohne Scheiß, in anderen Ländern sterben die Leute in den Notaufnahmen. Also ich spreche jetzt nicht unbedingt von Entwicklungs- und Schwellenländern, sondern was weiß ich, in europäischen Ländern ist es ja teilweise auch schon unterirdisch.
Das ist einfach beängstigend, finde ich.
Total. Ich habe mir noch nie so viele Gedanken um etwas gemacht wie darum in letzter Zeit, weil es mich so besorgt, weil ich denke, das ist ja das, was mich überhaupt am Baby haben eh so abfuckt. Du machst dir ja ständig Sorgen. Das ist der Nachteil am Baby.
Nervt richtig.
Du machst dir ständig Sorgen um mein Leben. Bei dir selber kannst du es irgendwo immer noch abschätzen, wie schlimm ist es. Und selbst wenn du es als sehr schlimm empfindest, bist du derjenige, der es aushalten muss. Aber du musst es für ein Baby, für jemand anders mit aushalten auch noch. Also du hast den eigenen Schmerz, als ob es dich selber betrifft, plus du hast die überkrasseste Sorge für ein Lebewesen. Also es ist irgendwie übermenschlich und unmenschlich zugleich. Und seitdem ich jetzt dieses Baby habe und in dieser Situation war, denke ich mir, what the fuck? Wo wird das überhaupt, ja, wie soll es weitergehen? Also was muss sich in der Politik tun, dass das irgendwie noch aufhaltbar ist, dass die Leute da komplett keinen Bock mehr auf den Scheiß haben?
Ich frage mich halt, gerade wo ich selbstständig bin und meine komplette Versicherung selber zahlen muss und einen 4-stelligen Betrag, der wirklich jeden Monat wehtut, in meine Versicherung einzahle.
Mhm.
Wie kann das sein? Natürlich dann das Geld bei der Versicherung und nicht bei den Trägern. Aber wie kann das sein, dass so viel Geld ins Gesundheitswesen fließt an Versicherungen und ja natürlich auch an Steuern und trotzdem die das tragen, da mit so einer Nullnummer rausgehen? Das, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu naiv, um das zu verstehen, aber falls irgendjemand von euch da eine Doku empfehlen kann, die wir rausgeben können an die Dupsis, dann schickt uns gerne mal einen Link dazu.
Es gibt ja zig Reportagen dazu, auch öffentlich-rechtlich gemachte, also ohne jetzt
aber das erklären kann ich es trotzdem nicht.
Also tatsächlich, ich bin ja auch für den NDR und für den WDR tätig und tatsächlich habe ich mit je 2 Kolleginnen schon darüber gesprochen, ob wir da noch was zu machen wollen. Also, dass wir es sicher wollen, in welcher Form und so weiter. Also Protagonistengeschichten habe ich genug, es haben mir so viele geschrieben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die zum Beispiel die vom UKE oder so sich da auch zu äußern könnten. Also ich finde es einfach, ja, also es muss irgendwie ganz, ganz, ganz viel passieren. Und es ist eigentlich schade, dass man erst selber in die Situation kommen muss, um zu verstehen, wie ernst die Lage ist. Aber ich habe es jetzt echt verstanden und ich habe echt Schiss. Also ja, dann ist da halt mal was wirklich Schlimmes und dann wird dir halt vielleicht einfach mal zu spät oder gar nicht geholfen. Ich meine, solche Fälle sind super, super, super selten, weil letzten Endes, dafür gibt's ja diese Triage-Systeme, letzten Endes wird da, glaube ich, alles getan, um den Leuten, die wirklich richtig in Lebensgefahr sind, sofort zu helfen. Aber mehr als machen kann man ja nicht.
Und das Ding ist halt, noch ist es so, aber wenn sich das weiter so entwickelt beziehungsweise nichts ändert, ist das ja auch nicht garantiert, dass es so bleibt. Also natürlich könnte es besser laufen, wie auf vielen anderen Ebenen auch, aber die Kacke ist halt erst richtig am Dämpfen, wenn es noch viel schlimmer wird. Also wenn die Entwicklung weiterhin auf dem Level bleibt, wenn irgendwann gar keiner mehr Bock hat.
Ja, also vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen, was man noch machen kann. Also ich wäre auch dafür, vielleicht selber nochmal echt eine Demo zu organisieren. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe es wirklich schon drüber nachgedacht, dass man noch mehr auf die Straße geht, dass man es noch, also ich werde meine Reichweite gern dafür nutzen. Auch jetzt hier im Podcast sprechen wir auch drüber, wie wichtig diese Menschen sind, wie wichtig es ist, dass die ihren Job machen können. Und dass die Politik irgendwie das nochmal ein bisschen mehr mitkriegt vielleicht. Also keine Ahnung, wo es jetzt tatsächlich hakt. I don't know.
Ich glaube einfach, dass das wie mit allen anderen sozialen Berufen auch ist, dass die Wertschätzung sich halt leider auf Klatschen beschränkt. Also ich finde dieses Klatschen, diese Metapher passt so gut zu diesem ganzen Thema, weil natürlich wissen wir alle, wie wichtig Krankenhauspersonal ist. Wir wissen alle, wie wichtig Erzieher und Erzieherinnen sind. Wir wissen alle, wie wichtig Lehrkräfte sind. Und trotzdem ist der Zustand, wie er ist. Wenn man sich auch anguckt, zum Beispiel, wenn man in Schulen jetzt mal reinguckt, bei Erziehern und Erzieherinnen, weiß ich es nicht so genau.
Doch auch, überall.
Wie viele LehrerInnen komplett ausgebrannt sind, wie die Burnout-Zahlen nach oben schießen, wie groß die Klassen sind.
Diese systemrelevanten Berufe sind einfach scheiße unattraktiv geworden und sind systemrelevant.
Die Frage ist, wie können wir als Dupsis jetzt die Welt retten? Oder zumindest mal unser Pflegesystem?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie noch mehr darauf aufmerksam machen. Es funktioniert ja. Druck in der Öffentlichkeit funktioniert ja immer irgendwie. Dafür gibt's ja Demonstrationen.
Ja, aber wie gut hat's denn funktioniert? Also während Corona haben wir doch gesehen, wie krasse Arbeit geleistet wird. Und ja, dann haben wir geklatscht und dann haben wir Schweigeminuten gehabt oder diese ganzen Sachen. Und was hat sich geändert? Gar nichts. Es ist doch einfach, also wir lügen uns doch in die Tasche, wenn wir sagen, es ändert sich was und wir bauen Druck auf und keine Ahnung was. Weil ich glaube, wenn man mit Betroffenen spricht, dann sagen die ja, nee, stimmt nicht.
Ja, das hatte ich ja, oder wenn ich so an mein Alter denke, ich würde gerne vielleicht eines Tages mich pflegen lassen. Und wenn da aber keiner mehr ist, der es machen will und machen kann, was machen wir denn dann? Also das wird noch alles, ey, das ist jetzt hier voll der Prepper-Podcast geworden. Holt euch schnell eure eigenen Ärzte, so wie ich. Be prepared.
Nee, wir machen einfach hier noch einen guten Dating-Advice. Du suchst dir einfach irgendwann dann so einen Toyboy. Also wenn der Libius dann...
Du meinst, der mich pflegt?
Irgendwann, du überlebst ihn natürlich, weil du wirst dann so eine richtig reiche alte Tante beziehungsweise Oma, die dann auch von ihrer Oma den alten Pelz aufträgt.
Hab ich.
Aber aus Recyclinggründen. Habe ich auch. Also ich nicht, aber ich weiß, dass meine Oma so einen richtig, richtig alten, riesengroßen Pelzmantel im Schrank hat. Und den will ich natürlich nicht tragen, weil was will ich mit einem Pelzmantel? Aber wegschmeißen ist ja auch irgendwie dumm, weil das Tier ist schon tot.
Ja, aber ich auch so.
Ne, vielleicht haben die ein Revival 2080 und dann werden wir da abhängen, immer noch Dings und Bums aufnehmen. Und dann haben wir unsere Alter. Männer überlegt, weil wir fit und vital sind, abgesehen von unserem Cider, den wir einmal die Woche trinken. Und dann werden wir junge Boyfriends haben, die sexy sind und uns pflegen. Und unsere Gärten.
Hey, ich sehe uns hier auf der Terrasse in unseren alten Pelzmänteln mit grauem Haar. Du wirst so weißgrau sein. Ich so dunkel, ich so schimmeliges Grau. Und wahrscheinlich rauche ich dann auch wieder, einfach nur, weil es schlimm aussieht, wenn sich so diese Falten über der Oberlippe vom Rauchen, wenn sich die so richtig stark ausprägt, so sehe ich mich.
Und dann gibt es den ganzen Tag Prosecco, Käse, Schokolade und wir schauen den Boys, so wie sie sexy sind und Unkraut jäten.
Und die machen das super, super gerne, weil die schon ihr Leben lang unseren Podcast hören. Die sind schon damit aufgewachsen.
Die lieben uns wirklich. Die lieben uns wirklich. Die sind noch gar nicht geboren jetzt, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Aber irgendwann kommen die auf die Welt.
Da gibt's kein Geburtsjahr, da gibt's das... Welcher Jahrgang bist du? Folge 33.
Oh...
Leute, ich muss an dieser Stelle sofort abbrechen, weil das Baby so krass schreit und mein Mann tut mir echt leid, weil die wurde heute geimpft und ich glaube, sie braucht jetzt die Mama.
Der steht gleich auf dem Flur und sagt, kann mir jetzt mal jemand helfen?
Ja, so fühlt er sich wahrscheinlich und ich bin ja da, ich kann ihm ja helfen und ihr auch. Das muss ich übrigens sagen, ansonsten, man kann ja auch nicht nur meckern mit dem Gesundheitssystem. Kinderarzt ging heute wieder reibungslos. Also, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und Bums.
Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.